Eieiei, das ist ja ganz schön fies. Jetzt ist die arme Mutter von dem Michael Strogoff gefangen genommen worden. Gut, dass er davon noch nichts weiß. Vielleicht erfährt das ja nicht. Dann muss er sich darum nicht auch noch Sorgen machen. Aber naja, wir machen uns natürlich ein bisschen Gedanken. Aber erstmal freue ich mich, dass ihr da seid. Herzlich willkommen zurück bei den 20 Märchenminuten. Es ist der 1. Februar. Es ist grimmig kalt und ich hoffe, ihr habt es warm und muckelig und könnt euch entspannt zurücklehnen und ein bisschen zuhören bei meiner Stimme, mit meiner Stimme. Und ich habe mir mal, manchmal macht man ja so Gedankenspiele und denkt, ja, wie ist denn das eigentlich? Es gibt Menschen, die blättern im Telefonbuch und suchen Leute. Und ich habe jetzt gedacht, ich suche mal auf einem bekannten Anbieter. Ich suche mal die Route raus von Moskau nach Irkutsk und habe gedacht, als ich die Bilder oder das Bild gesehen habe und die ganzen Streckenpositionen, also die ganzen einzelnen Streckenpunkte, die Michael Strogoff auch absolviert hat, wie zum Beispiel Kasan, Ischim, Tjumen, Omsk, wie er da also überall so lang saust, lang reist, mit Pferd und Wagen, zu Fuß und so weiter. Also das ist schon ganz schön happig. Das macht man nicht mal eben so. Und ja, wer Lust hat, kann sich ja mal daran machen. Also man muss nur eingeben, die Route von Moskau nach Irkutsk. Und dann kann man sich einstellen auf eine Reise von bummelig 70 Tagen. Machen wir mal eben, ne? Also, Michael hat ja nun die Hälfte seiner Strecke erledigt und ich quatsch jetzt hier auch nicht weiter, ich lese einfach los. Das 12. Kapitel heißt, den Verfolgern entkommen. Strogoff hatte bereits durch eine der Breschen die Stadt verlassen, als die Stadtausgänge gesichert und sein Steckbrief an alle Postmeister von Omsk verteilt wurde. Es war 8 Uhr abends, man schrieb den 29. Juli. Er wusste, dass er in Omsk etwa die Hälfte seines langen Weges schon hinter sich hatte. Wenn er vor den Tataren in Irkutsk sein wollte, musste er innerhalb von 10 Tagen dort eintreffen. Wie sollte er diese weite Strecke schaffen? Er musste jetzt befürchten, dass man ihm auf der Spur war. Sicherlich hatte Ogarev von dem Zusammentreffen mit seiner Mutter erfahren. Strogoff ahnte ja nicht, dass seine tapfere Mutter bereits für ihre Standhaftigkeit bestraft wurde. Hätte er auch diese übermenschliche Prüfung bestanden? Der Kurier trieb sein Pferd zu rasendem Tempo an. An der nächsten Station hoffte er, beim Pferdewechsel ein noch schnelleres Tier zu erwerben. Als er um Mitternacht an der Station Kulikovo anlangte, hatte er 70 Werst zurückgelegt. Von einem neuen Pferd konnte jedoch nicht die Rede sein. Erst vor kurzer Zeit hatten Tatarentrupps die Station durchzogen und mitgenommen, was ihnen brauchbar erschien. Strogoff musste froh sein, dass er Essen bekam und Futter für sein Tier. Er ritt deshalb sofort weiter, denn er wusste ja, dass Ogarevs Verfolger ihm auf den Fersen waren. »Los, mein Täubchen!« rief er dem treuen Tier immer wieder zu und presste ihm die Flanken, dass es unverdrossen dahintrabte. Ihn trieb die Unruhe, seinen Auftrag zu erfüllen, und zugleich die nagende Ungewissheit und die Sorge. Wie mochte es der Mutter gehen? Und was mochte aus Nadja geworden sein? Nur selten hielt Strogoff an, um das Pferd ein wenig verschnaufen zu lassen. Als er am anderen Morgen gegen 9 Uhr die Station Turumov hinter sich ließ, betrat er die furchtbaren Sümpfe der Barabinensteppe, die sich über ein Gebiet von mehr als 300 Kilometern erstrecken. Wegen des undurchlässigen Lehmgrundes sammelte sich hier eine Unmenge Regenwasser und gerade zur Sommerzeit galt diese Gegend als kaum passierbar. Für Michael gab es jedoch kein Zurück. Er musste es schaffen. Strogoff lenkte sein Pferd entschlossen auf die Straße, die durch diese sumpfige, von üblen Dünsten erfüllte Hölle in Richtung Irkutsk führte. Rings um ihn her wucherten Moorpflanzen, Binsen und Schilf. Wasservögel schraken auf und begleiteten seinen Weg. Mit dem Zustand der Straße konnte Michael vorläufig zufrieden sein. Bald kam er an kilometerlangen Gewässern vorbei. Bald polterte er über Knüppeldämme, bald über schwankenden Moorgrund. Je weiter er in die trostlose Gegend vordrang, desto quälender wurden auch die Mücken und Stechfliegen. Sie waren kaum zu ertragen. Trotzdem war diese von Fieberdünsten erfüllte Sumpfgegend nicht unbesiedelt. Die dort lebenden Menschen trugen Tierfelle und schützten sich das Gesicht mit pechbeschmierten Masken. Ununterbrochen unterhielten sie schwelende Feuer aus frischem, feuchten Holz, die ihren jämmerlichen Viehbestand vor den Moskitos und Stechfliegen schützen sollte. Strogoff wusste, dass sein Reittier die Strapazen nicht mehr lange durchstehen werde und machte in einem armseligen Dörfchen Halt. Trotz seiner Übermüdung versorgte er sein Pferd, rieb es nach Art der Sibirier mit heißem Fett ein und setzte ihm Wasser und viel Futter vor. Er selbst ließ sich von dem gutmütigen Bauern Brot und etwas kaltes Fleisch geben und trank von dem einheimischen Kwas. Doch die Unruhe trieb ihn weiter. Kaum 2 Stunden gönnte er sich und dem treuen Tier Rast. Weiter ging's im Trab den Weg entlang in Richtung Irkutsk. Fast 90 Werst hatte er geschafft, als er am Nachmittag das Städtchen Elamsk erreichte. Die Bewohner hatten es zum großen Teil geräumt. Auch die Behörden waren auf Befehl der Regierung nach Norden ausgewichen, aber noch war die kleine Stadt von den Tataren verschont geblieben. Weil auch die Postmeisterei verlassen war, konnte Michael weder auf ein Gespann noch überhaupt auf ein neues Pferd rechnen. Dabei brauchte sein Pferd mindestens 12 Stunden Ruhe. Doch gerade als Michael wieder zur Stadt hinaustrabte, wurde die erste Spitze der Tataren auf der Steppenstraße gemeldet. Angeblich stand sie etwa 10 Werst von der Stadt entfernt. Michael trieb sein treues Pferd an, das erneut weiter durch die endlosen Sümpfe auf Kamsk zutrabte. »Brav, mein Täubchen«, sagte er immer wieder und klopfte dem Pferd den Hals. Es war bewundernswert, wie es durchhielt, auch in dem überschwemmten Gebiet, das sich 80 Werst weit ausbreitete. Aufatmend langte Michael schließlich in Kamsk an. Das ganze Städtchen glich einer Insel des Friedens. Was ringsum Sumpf war, bot sich hier als fruchtbare Wiesen. Von den tückischen Stechfliegen war kaum noch etwas zu spüren. Kamsk lag am Fluss Tom, einem Zufluss der Irtisch. Durch Entwässerung und Drainage hatte hier Menschenarbeit über die Natur gesiegt und ein kleines Paradies geschaffen. Neuigkeiten konnte der Kurier jedoch auch hier nicht erfahren. Sorgfältig vermied er jegliches Aufsehen, verließ auch den Gasthof nicht, in dem er abgestiegen war, und unterließ es, sich einen Tarantas zu kaufen. Es galt, den geringsten Verdacht zu vermeiden, da er die von Feofar Khans Truppen besetzte Linie, die sich am Irtisch entlangzog, noch nicht überschritten hatte. In diesem Sumpfgelände war außerdem ein Pferd geeigneter als ein Wagen. Wenn ich erst Tomsk oder gar Krasnojarsk hinter mir habe, kann ich mir schon eher etwas Erleichterung erlauben, dachte Strogoff. In aller Frühe am folgenden Tage ritt Strogoff weiter. Sein Tagesprogramm bis Ubinsk betrug an die 90 Werst. Etwa 20 Werst hinter der Stadt, wo das Sumpfwasser nicht mehr durch Gräben abgezogen wurde, begann wieder die unwegsame Sumpflandschaft, in der das Wasser oft so hoch stand, dass die Straße kaum noch zu erkennen war. Immer wieder musste der Kurier seinem treuen Tier Mut zusprechen. »Gut gemacht, mein Täubchen, gut«, sagte er anerkennend, als er gegen Abend sein Ziel erreicht hatte. Von Ubinsk ging es nach Ikulskoje. Die Straßen wurden immer unwegsamer. wie gut, dass ich keinen Wagen genommen habe, dachte Strogoff. Als er ein vollkommen unwegsames Wassergebiet umreiten musste, mit einem Tarantas wäre er rettungslos stecken geblieben. Unverdrossen trabte das Pferd weiter und trug seinen Herrn bis nach Ikulskoje hinein. Neuigkeiten gab es auch hier nicht zu erfahren. Die beiden Stoßkeile der Tatarentruppen zielten ja auf Omsk und auf Tomsk und ließen diesen Teil der Provinz deshalb vorläufig von den Schrecken des Krieges verschont. Es war der 5. August, nachmittags 4 Uhr, als Strogoff endlich die Barabinensteppe hinter sich lassen konnte. Am 15. Juli hatte er Moskau verlassen. 21 Tage war er also schon unterwegs. Die mehr als 70 Stunden eingerechnet, die er durch seine Verwundung am Irrtisch eingebüßt hatte. Von Irkutsk, seinem Ziel, trennten ihn noch 1500 Werst. Und er würde nun außerhalb der Steppe auf weitere Schwierigkeiten stoßen. Er täuschte sich nicht. Ringsum waren die Felder von Pferdehufen zerstampft und zeigten allzu deutlich, dass dort Tataren waren. Michael Strogoff musste also noch vorsichtiger vorgehen als bisher. Ringsum am Horizont standen Rauchfahnen der niedergebrannten Gehöfte. Stieß hier schon die tatarische Hauptmacht vor? Oder waren es nur ihre Voraustruppen? Stand etwa Feofar Khan selber bereits im Gouvernement Jenisejsk? Behutsam tastete der Kurier sich auf der menschenleeren Landstraße vor und spähte nach allen Seiten, ob er eine noch nicht verlassene Behausung fände. Zwischen ein paar Bäumen entdeckte er schließlich ein kleines Gehöft, aus dessen Schornstein Rauch emporstieg. »Vorwärts, höher, mein Schwälbchen«, trieb er sein Pferd an und trabte näher. Neben den Trümmern des Hauses saß ein Mann, von weinenden Kindern umringt. Seine Frau kniete am Boden und starrte in die noch rauchenden Ruinen. Strogoff sprang aus dem Sattel. »Wann sind die Tataren hier durchgezogen?«, fragte er. »Vor 2 Tagen. Ihr braucht euch doch nur mein Haus anzusehen«, versetzte der Mann düster. »Ein Heer oder eine Abteilung?« »Ein ganzes Heer. Ihr seht doch, wie die Felder weit und breit verwüstet sind.« Der Kurier erfuhr von dem Mann, dass Feofar Khan, der Emir selber, die Truppen anführe und bereits in Tomsk stehe. »Weißt du, ob sie auch schon Kolivan genommen haben?«, wollte er noch wissen. »Nein«, versetzte der Mann. »Die Stadt steht ja noch nicht in Flammen.« Abweisend schüttelte er den grauen Kopf, als Strogoff seine Hilfe anbot. Michael legte der Frau 25 Rubel in den Schoß und trabte schnell davon. Die unglücklichen Leute hatten kaum noch die Kraft, sich zu bedanken. Die Nachrichten über Tomsk und Kolivan waren dem Kurier natürlich äußerst wertvoll. So konnte er sich doch wenigstens in Kolivan mit dem Nötigsten versehen, ehe er vor Tomsk die Straße nach Irkutsk verließ, um die bereits besetzte Stadt nicht zu berühren. Weiter und immer weiter ging es in ununterbrochenem Trab. Noch 40 Werst bis zum Obi-Fluss, den er auch überqueren musste. Die Nacht senkte sich herab. Um Mitternacht lag die endlose Steppe in tiefem Dunkel. Weithin war bei der Windstille der Hufschlag des Pferdes zu vernehmen. Strogoff musste vorsichtig reiten. Zu beiden Seiten der Straße zogen sich Wasserläufe hin, die zum Fluss führten. Er war eben aus dem Sattel gestiegen, um sich über die Richtung zu vergewissern, als er von Westen her auf ein Geräusch aufmerksam wurde. Er legte das Ohr an den Boden. Hinter ihm, aus Richtung Omsk, kamen Pferde angetrabt. Er lauschte angestrengt. Die Abteilung kam schnell näher. Waren das Russen? Waren es Tataren? Keine 10 Minuten, so würden sie eintreffen. Wenn es sich um Russen handeln würde, hätte er sich ihnen anschließen können. Wenn es aber Tataren waren, er musste ihnen ausweichen. Das war selbstverständlich, denn sein Pferd war zu erschöpft. Es konnte nicht mehr lange Abstand halten. Wo aber sollte er sich hier in der Steppe verbergen? In der Dunkelheit hob sich rechts der Straße ein Schatten ab. Es war ein kleines Dickicht. »Wenn es die Reiter durchsuchen, bin ich geliefert«, dachte er. Aber er hatte im Augenblick keine andere Wahl. Vorsichtig führte Strogoff sein Tier zur Seite, band es an einen Baum und kroch vorsichtig wieder auf die Straße zu. Da sah er sie auch schon herantraben. Licht wurde sichtbar. Fackeln! Betroffen glitt Michael zurück, um nicht in ihren Schein zu geraten. Jetzt waren die Reiter auf der Höhe des Wäldchens, und da erklang auch schon ein Kommando. Die Reiter machten Halt und sprangen aus dem Sattel. Etwa 50 Mann mochten es sein. Strogoff drückte sich tief in ein Ginstergestrüpp, denn die Fackeln warfen ihren Schein in weitem Umkreis über die Umgebung der Straße. »Wenn sie nun das Gehölz durchsuchen, vielleicht sind sie sogar zu meiner Verfolgung ausgeschickt«, dachte Strogoff. Aber dann beruhigte er sich, denn er konnte erkennen, dass sie nur Rast machen wollten. Offenbar waren ihre Pferde ebenfalls stark beansprucht und auch die Männer schienen Hunger zu haben. Sie ließen die Pferde grasen und packten selber ihre Verpflegung aus. Vorsichtig schlich sich der Kurier heran, um ihre Gespräche belauschen zu können. Es waren Usbeken, einer der Hauptstämme der Tataren. Hochgewachsene Kerle mit wilden, finster blickenden Gesichtern. Sie trugen die typische Schafspelzmütze, den Talpak, und Reitkleidung aus Baumwolle mit rotem Ledergurt und gelbe Schaftstiefel. Auch die Pferde waren usbekischer Rasse, wie Michael bei dem Fackellicht gut erkennen konnte. Kräftige, vollblütige Tiere, die lange Zeit den schärfsten Galopp aushielten. Zwei der Reiter trugen Panzerhelm und Waffenrock. Es waren der Penyabashi, so heißt der Anführer eines Trupps von 50 Mann, und der Debashi, der Anführer über 10 Mann. Die beiden Vorgesetzten schritten auf und ab. Strogoff presste sich tiefer ins schützende Gras. Er konnte ihre Unterhaltung gut verstehen. Und da horchte er auf. Sie sprachen von ihm.
»Na, so viel Vorsprung, wie du meinst, kann er unmöglich haben«, sagte der Kommandoführer. »Ihm blieb doch gar kein anderer Weg als der durch die Barabinensteppe.«
»Wer weiß denn, ob er überhaupt aus Omsk heraus ist«, versetzte der Debashi. »Vielleicht hält er sich dort irgendwo in der Stadt verborgen.«
»Das wäre natürlich großartig, denn dann bräuchte die Oberst Ogareff nicht zu fürchten, dass die verteufelten Depeschen ihr Ziel erreichen.«
Der Debashi begann wieder. »So viel man hört, ist der Kurier Sibirier. Da kennt er das Land wie seine Westentasche und ist möglicherweise vorübergehend von der Landstraße nach Irkutsk abgewichen.«
»Na, da lägen wir ja vor ihm, denn wir sind ja doch kaum eine Stunde nach ihm aus Omsk geritten und wir haben immer den kürzesten Weg eingehalten. Jedenfalls, ob er nun noch in Omsk steckt oder ob wir vor ihm in Tomsk sind und ihm dort den Weg abschneiden, Irkutsk wird er nicht erreichen.«
»Eine verteufelte Frau übrigens, diese alte Sibirierin. Sie ist bestimmt seine Mutter«, hörte er wieder die Stimme des Debashis. Michael klopfte das Herz.
»Meine ich auch«, versetzte der Penyabashi. »Auch durch ihr Leugnen wird Oberst Ogareff sich nicht täuschen lassen. Er wird die alte Hexe schon zum Reden bringen, wenn es ihm passend erscheint.«
Wie Dolchstoße trafen diese Worte Michael. Nur mit Mühe zwang er sich zur Ruhe in seinem Versteck. Wenigstens wusste er jetzt, woran er war und was er von Iwan Ogareff zu erwarten hatte. Dass seine Mutter eher sterben würde, als irgendein Wort zu verraten, das war ihm klar. Aber wie soll ein Sohn es verwinden, die Mutter um seinetwillen solcher gewalttätigen Behandlung ausgesetzt zu wissen? Nie in seinem Leben hatte Michael einen Menschen so gehasst wie jetzt Iwan Ogareff, diesen schändlichen, nichtswürdigen Vaterlandsverräter. Angestrengt lauschte der Kurier weiter dem Gespräch der beiden usbekischen Führer. Von Norden her, so erfuhr er, rückten russische Truppen heran, etwa 2000 Mann, in Richtung Tomsk.
»Natürlich sind sie viel zu schwach«,
hörte Strogoff den Penjabashi sagen.
»Feofakan wird sie schnappen und zusammenhauen, ehe sie überhaupt zur Besinnung kommen.«
Der Kurier nahm all diese Neuigkeiten mit Sorge zur Kenntnis. Wenn die Angaben des Usbeken zutrafen, würde die Lage in der Tat bedrohlich. Dann hatten die Tataren nämlich die Straße nach Irkutsk unangefochten in ihrem Besitz. Es war noch etwa eine Stunde bis Mitternacht.
»Ich muss ihnen in der Dunkelheit noch entkommen«, dachte Strogoff.
Er wusste genau, dass es schwierig sein würde, die Straße unbemerkt zu erreichen. Auf der Rückseite des Dickichts konnte er sich wegen des tiefen Wasserlaufes und des hohen Stechginsters nicht zurückziehen, denn in dem buschbewachsenen Gelände würden die Reiter ihn schnell umzingeln. Sein Fluchtweg konnte nur über die Landstraße führen. »Wenn ich am Waldrand entlangschleiche und mindestens einen Viertelwerst Vorsprung habe, so muss ich es bis zum Ob eigentlich schaffen«, sagte sich der Kurier. Er war zum Äußersten entschlossen.
»Es muss gelingen, und wenn der Gaul tot zusammenbricht«, knurrte er.
Was bedurfte es vieler Worte und vieler Gedanken? Es ging hier um Leben und Tod. Es ging um den Auftrag, den auszuführen er dem Zaren selbst gelobt hatte. Und es ging auch um die Mutter. Jeder Augenblick war jetzt kostbar, denn bei dem Reiterhaufen bemerkte er bereits etwas Unruhe. Ein paar Usbeken waren aufgestanden, um sich die Füße zu vertreten.
Vorsichtig, jedes Geräusch vermeidend, kroch er zu seinem Pferd zurück.
Glücklicherweise erloschen gerade jetzt die letzten Fackeln, so dass Strogoff einigermaßen im Schatten lag. Schnell zäumte er sein Pferd auf und zog es dann behutsam hinter sich her. Das treue Tier verhielt sich die ganze Zeit so still, als ahnte es die Gefahr, die es mit seinem Herrn teilte. Trotzdem schienen ein paar Usbekengäule etwas zu bemerken. Sie hoben den Kopf und wandten sich dem Gehölz zu. Strogoff hielt die schwere Reiterpistole in der Hand und war entschlossen, den ersten Angreifer niederzuschießen. Glücklicherweise aber kam niemand näher. Und unbehelligt erreichte Michael die Waldecke und damit den Rand der Straße. Strogoff hatte die Absicht, das Pferd vorsichtig die etwa 200 Schritt bis zur Kurve zu führen und erst dort aufzusteigen. Dann konnte er hoffen, unbemerkt zu bleiben. Aber da stieß plötzlich eines der Usbekenpferde ein Wiehern aus und kam zur Waldecke getrabt. Sein Reiter, der es zurückhalten wollte, stutzte betroffen, denn in der fahlen Dämmerung bemerkte er eine verdächtige Gestalt.
»Halt!« schrie er. »Halt!«
Im Nu war der ganze Reitertrupp auf den Beinen. Der Berittführer und sein Rottenführer brüllten ihre Befehle. Aber Michael saß schon im Sattel und preschte in mörderischem Tempo davon. Einiger Vorsprung war ihm sicher, denn die Usbeken mussten ja erst ihre Pferde aufzäumen. Aber wie lange würde er diesen Vorsprung halten können? Wenige Minuten später hörte Michael schon hinter sich das Pferdegetrappel seiner Verfolger. Schnell blickte er sich um. In der Morgendämmerung sah er einen der Usbeken, der bedenklich näher kam. Es war der Debashi. In wenigen Augenblicken würde er ihn erreicht haben. Ohne das wilde Tempo zu mäßigen, wandte Strogoff sich im Sattel um, zielte kurz und drückte den Abzug der Pistole. In die Brust getroffen, stürzte der Mann vom Pferde. Die anderen aber ließen sich durch den Tod ihres Kameraden nicht abschrecken. Sie preschten heran, schimpften, fluchten und hieben ihren Gäulen die Sporen in die Weichen. Mehr und mehr verringerte sich der Abstand zwischen dem Kurier und seinen Verfolgern. Noch war die Sonne nicht aufgegangen, aber ringsum war bereits Tag. Etwa 2 Werst voraus zog sich ein baumbestandener Silberstreifen quer durchs Land. Der Ob. Würde er die ersehnte Rettung sein? Wie sollte das Rennen auf Leben und Tod ausgehen? Jeden Augenblick konnte sein Pferd zusammenbrechen. Keine 50 Schritt waren die Verfolger hinter ihm, als er am Ufer des Stromes ankam. Zum Greifen nahe lag drüben ein Städtchen. »Jetzt! Mut, mein Tierchen, Mut!« rief Michael. »Zeig noch einmal, was du kannst!« Mit einem kühnen Verzweiflungssatz stürzte er sich in den Strom. Der Ob war an dieser Stelle ungefähr einen halben Werst breit. Schon hatte die Strömung das Paar gepackt. Das treue Tier kämpfte tapfer dagegen an. Nun waren auch die Verfolger am Ufer.
»Hinein!«
schrie der Pendjabashi, aber keiner der Reiter wagte sich in die reißende Strömung. Da riss der Anführer sein Gewehr aus dem Sattelgurt, legte an und zielte sorgfältig. Strogoff war inzwischen schon weit vom Ufer entfernt, aber dem Gewehrschuss konnte er nicht entgehen. In die Flanke getroffen, sackte sein Pferd unter ihm in die Tiefe. Mit allerletzter Kraft löste er die Füße aus den Steigbügeln. Geschickt hielt er sich möglichst lange unter Wasser und erreichte trotz der Gewehrschüsse seiner Verfolger das rettende Ufer. Ungesehen verschwand er im Uferschilf. Und ja, ich mache mich jetzt auch ungesehen davon. Also, hier ist es mal wieder richtig spannend. Ich freue mich, dass ihr dabei geblieben seid. Lasst euch überraschen, wie es nächste Woche weitergeht. Dann sind wir schon bei der 9. Folge, die ich hier vorlese. Und ich hole mir jetzt einen Kaffee. Ich wünsche euch einen sehr schönen Tag. Bis dann. Tschüss.